Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Es ist keine Überraschung und dennoch die Nachricht des heutigen Tages. Der Bildung der ersten Bundesampel steht nichts mehr im Wege. Nach SPD und FDP haben heute auch die Grünen den Koalitionsvertrag mit klarer Mehrheit zugestimmt. Zuvor hatte sich bereits am frühen Vormittag die Aufmerksamkeit zunächst auf das Willy-Brandt-Haus gerichtet. Dort verkündete die SPD nach langen Schweigen ihre Namen für die Kabinettsliste. 4 Frauen und 3 Männer. Mit dabei als Gesundheitsminister auch Karl Lauterbach, um den es bis zuletzt heftige Spekulationen gab. Dazu Fragen an die SPD-Politikerin Mechthild Rawert. Anders als bei den Sozial- und bei den Freien Demokraten waren bei den Grünen nicht die Delegierten eines Parteitages, sondern alle Mitglieder gefordert, über den Koalitionsvertrag abzustimmen. Ein Zugeständnis an die basisdemokratischen Wurzeln der Partei. Doch die rebellischen Zeiten, in denen die Führung zittern musste und nicht wusste, wie die Basis abstimmt, sind längst vorbei. Klare Rückendeckung auch der Grünen für die Arbeit der Berliner Führungsmannschaft. Klaus Remme berichtet.
Etwas mehr als 125.000 Mitglieder der Grünen waren aufgerufen, über den Koalitionsvertrag und das Personaltableau abzustimmen. Am frühen Nachmittag verkündete Bundesgeschäftsführer Michael Kellner das Ergebnis und freute sich über 86% Zustimmung. Doch längst nicht alle gaben ihre Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 57%. Für Kellner kein Manko, im Gegenteil.
Mit dieser breiten Beteiligung bin ich unglaublich zufrieden. Das kommt ran an die Urabstimmung der Vergangenheit über Personal, wo wir ja noch mit Briefen abgestimmt haben. Das heißt, diese Beteiligung, sie ist ein sehr, sehr solides Fundament für die kommenden Jahre.
Die 5 designierten Minister und Ministerinnen plus Claudia Roth, die im Bundeskanzleramt für Kultur zuständig sein soll, stellten sich den Fragen der Journalisten. Auch wenn beim zukünftigen Vizekanzler noch immer keine Euphorie anklang, befand Robert Habeck:
Jetzt ist so ein Moment, wo man einmal Luft holen kann und zufrieden, fast stolz auf den Koalitionsvertrag und auf das, was wir geleistet haben, blicken kann.
Annalena Baerbock ordnete das Ergebnis und die bevorstehende Regierungsbeteiligung grundsätzlich ein. Sie sprach von Aufbruch und einem Paradigmenwechsel.
Ein Kabinett auf der Höhe unserer gesellschaftlichen Realität, auf der Höhe der gesellschaftlichen Zeit, in Vielfalt zwischen Geschlechtern, in Vielfalt mit Blick auf Himmelsrichtung in unserem Land, in Vielfalt mit Blick auf die Generation, jüngste Ministerinnen in diesem Kabinett und in Vielfalt mit Blick auf die unterschiedlichen Lebensbiografien und Herkünfte in unserem Land.
Cem Özdemir als designierter Landwirtschaftsminister ist wohl deutlichstes Zeichen für Diversität in der Ampelkoalition. Ein emotionaler Moment, gab Özdemir heute zu.
Meine Eltern sind vor knapp 60 Jahren in dieses Land als sogenannte Gastarbeiter gekommen. Mir ist es nicht an der Wiege gesungen worden, dass ich mal hier stehe als designierter Minister unseres Landes.
Die designierte Umweltministerin Steffi Lemke aus Sachsen-Anhalt war es, die auch einen kritischen Blick auf das neue Kabinett warf.
Ich bedauere, dass es nur 2 Ostdeutsche im Kabinett nach gegenwärtigem Stand sind. Wir stehen vor einem gigantischen Transformationsprozess und der darf nicht so ablaufen wie in den 90er Jahren in Ostdeutschland.
Für alle künftigen Kabinettsmitglieder gilt, längere Schonfristen wird es kaum geben. Angesichts der Herausforderungen, aber auch der Ambitionen dieser Koalition ist der Zeitdruck enorm. Das gilt insbesondere für das neue Superministerium Klima und Wirtschaft von Robert Habeck. Erfolg definierte Habeck heute so:
Wir starten quasi in Rückenlage. Es ist nicht genug getan worden in der Vergangenheit, aber am Ende wird man in 4 Jahren nicht darüber reden, was hat die Vorgängerregierung alles nicht hingekriegt, sondern was haben wir hingekriegt. Und klar, die Aufgabe besteht darin, die Emissionen so runterzubringen und eine Dynamik zu entfachen, dass wir in 4 Jahren auf dem Pfad Richtung Pariser Klimaschutzabkommen sind.
Aus Berlin ein Bericht von Klaus Remme. Während das Votum der grünen Basis im Vorfeld nur mäßig Spannung versprach, sorgten die sozialdemokratischen Personalien in den vergangenen Tagen durchaus für einige Schlagzeilen. Anders als FDP und Grüne hatte die SPD und der kommende Kanzler die Namen der Ministerinnen und Minister unter Verschluss gehalten. Die Gerüchteküche brodelte, viele Spekulationen und wilde Fantasien, nicht nur nur in den Redaktionen. Heute das Ende der Geheimniskrämerei. Frank Capellan berichtet.
Der Kanzler als Moderator. Wie bei einer Fernsehpreisverleihung steht Olaf Scholz auf der Bühne, zückt immer wieder eine Karteikarte, auf der ein neuer Name steht.
Ein Thema ist in diesen Tagen und seit 2 Jahren in aller Munde.
Die Pandemie. Doch erst an 5. Stelle präsentiert der Kanzler seinen Gesundheitsminister. Und ja, es wird ein Mann. Corona hat uns im Griff, sagt Scholz.
Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Das schlumpfige Grinsen, das längst zum geflügelten Wort geworden ist, kann er jetzt nicht mehr unterdrücken. Dass er mit dem Professor für Epidemiologie nicht könne, das war spekuliert worden, während im Netz eine Solidaritätskampagne für Lauterbach startete. Kaum jemand hatte noch auf den Kölner gewettet. Schließlich hatte Scholz doch versprochen, die Hälfte des Kabinetts mit Frauen zu besetzen. Kein Platz also mehr für einen Mann. Der Kanzler in spe überrascht, auch weil er anders rechnet.
Die Parität ist mir wichtig. Deshalb werden von 16 Ministern und Ministern 8 Männer und 8 Frauen sein. Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist.
Die Hälfte von 17 ist nach dieser Rechnung 8. Parität gewahrt. Lauterbach, der lachende Profiteur.
Ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe.
Dass Hubertus Heil als Arbeitsminister weitermachen würde, immerhin diese Vorhersage hat sich erfüllt. Er ist das sozialdemokratische Gesicht der Regierung, Mindestlohnrente, alles sein Ding.
Es geht uns als SPD aber auch um einen starken und verlässlichen Sozialstaat.
Hartz IV zum Bürgergeld zu reformieren, wird wohl seine größte Herausforderung. Akzente setzt die SPD auch mit dem neuen Ministerium, dem für Bauen und Wohnen, die Mietpreise unter Kontrolle behalten, 400.000 neue Wohnungen bauen. Das kommt auf eine Potsdamerin zu. Clara Geiwitz hatte sich 2019 mit Scholz um den SPD-Vorsitz beworben. Jetzt holt er sie an den Kabinettstisch. In Brandenburg ist das Paritätgesetz gescheitert. Umso mehr freut sich Geiwitz.
Ein Bundeskabinett, was paritätisch besetzt ist, ein Thema, für das ich seit Jahren streite. Und das ist ein wichtiges Zeichen für alle Frauen in diesem Land.
Auch Innen- und Verteidigung gehen an Ressort-Chefinnen. Erstmals wird Deutschland eine Innenministerin bekommen. Nancy Faeser, 51-jährige Sozialdemokratin aus Hessen, hatte kaum jemand auf dem Schirm. Die Juristin macht umgehend eine Ansage, was für sie ganz vorne stehen wird.
Die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
Christine Lambrecht wiederum kennt sich in Verteidigungsfragen nicht wirklich aus. Sie kommt ebenfalls aus Hessen, einem eher linken und bundeswehrkritischen SPD-Verband. Sie will und muss aus dem Afghanistan-Desaster lernen und kündigt an,
dass wir dafür sorgen, dass Auslandseinsätze in Zukunft immer wieder überprüft werden und auch eine Exit-Strategie vorhanden ist.
Bleibt noch Svenja Schulze, die bisherige Umweltministerin, sieht sich bereits in sozialdemokratischer Tradition, wenn sie nun für Entwicklungspolitik zuständig sein wird.
Mit ihr sind solche Namen wie Erhard Eppler, Egon Bahr, Marie Schley und Heidemarie Wiktorik-Zoll verbunden.
Olaf Scholz legt die Karteikarten zur Seite und lächelt so, als wolle er sagen, gut gemacht, oder? Dafür, dass alles gut läuft, muss ein enger Vertrauter sorgen. Wolfgang Schmidt begleitet Olaf Scholz seit Hamburger Zeiten, hat es manchmal mit der Unterstützung für den Kanzlerkandidaten übertrieben, muss nun als Kanzleramtschef dafür sorgen, dass der Ampelladen läuft.
Ich will dafür sorgen, dass Olaf Scholz den Rücken frei hat, damit er das machen kann, was er versprochen hat, ordentlich zu regieren.
Das kann dann schon übermorgen losgehen. Alles im Plan, also im Hause Scholz. Noch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ist zufrieden.
Das heute ist der Tag, an dem Nikolaus GroKo aus ist.
Soweit der Bericht von Frank Capellan. Und am Telefon begrüße ich nun die SPD-Politikerin Mechthild Rawert. Von 2005 bis Ende der vergangenen Legislaturperiode mit kurzer Unterbrechung für die Berliner SPD im Bundestag. Guten Abend, Frau Rawert.
Guten Abend, Herr Heinern.
Parität ist mir wichtig. Wir haben Olaf Scholz gerade noch einmal gehört. Wenn Sie auf die Kabinettsliste blicken, Frau Rawert, hat der künftige Kanzler seinen eigenen Anspruch erfüllt?
Fast. Wir haben immerhin also ein paritätisches Kabinett, 8:8, wenn wir den Kanzler nicht mitzählen. Also zielgerade, ich würde sagen, fast erreicht. Und das ist etwas sehr Progressives und auch sehr positiv Blickendes für die Gleichstellungspolitik der Zukunft.
Gerhard Schröder war der letzte SPD-Kanzler vor Olaf Scholz. Wenn Sie die Zeit damals mit heute vergleichen, kann man sagen, Frauen haben im Jahr 2021 in der SPD, in der Politik insgesamt mehr zu sagen als noch 2005 mit dem Kanzler Gerhard Schröder?
Das auf jeden Fall, denn wir sind sehr viel stärker bei allen Entscheidungsprozessen beteiligt, sowohl im Deutschen Bundestag, obwohl wir da, sage ich jetzt mal insgesamt gesehen, noch weit von der Parität entfernt sind, vor allen Dingen aber auch, was die Mitbestimmung der Politik der SPD als Ganzes angeht.
Wie hat sich denn die politische Kultur in Berlin, aber auch in Ihrer eigenen Partei gewandelt in dem Zeitraum, den Sie überblicken können im Bundestag?
Da ist vieles passiert, aber man muss immer wieder sagen, wir sind noch auf dem Wege. Es ist natürlich sehr bedauerlich, dass es uns in der letzten Legislatur nicht gelungen ist, ein Paritätsgesetz auf den Weg zu bringen. Da hat die jetzige neue Koalition eine sehr große Aufgabe vor sich. Und für uns ist Gleichstellung ja auch mehr als nur Quantität. Wir wollen ja eine qualitativ veränderte Gesellschaft. Das heißt, Gleichstellung in allen Politikressorts. Und das heißt natürlich auch, wir müssen an die Inhalte ran.
Welche Inhalte müssten denn noch in den Vordergrund gestellt werden?
In der Koalitionsvereinbarung steht tatsächlich also schon vieles. Dringendst auszubauen ist der Schutz gegen Gewalt gegen Frauen, also die vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention. Dringend auszubauen ist auch die Finanzierung für alles, was Beratungsstellen und Frauenhäuser angeht. Dringendst auszubauen ist die gleichberechtigte Teilhabe auch von Frauen in der digitalisierten Welt.
Die Parität der Geschlechter, Frau Rawert, ist gewahrt im Kabinett, 8:8. Es gibt dennoch einige Kritik an dieser Ministerliste. Kaum ostdeutsche Biografien, kaum Migrationshintergrund. Wie gerechtfertigt sind diese Einwände aus Ihrer Sicht?
Sie sind gerechtfertigt, wenn ich die Vorstellung habe, dass ein Kabinett, das könnte ich aber auch runterbrechen auf eine Bundestagsfraktion, tatsächlich die Vielfalt der Bevölkerung widerspiegeln soll. Dem wird es sicherlich nicht in allen Bereichen Genüge tun. Ich bin mir aber sehr sicher, dass auch durch die starken Bundestagsabgeordneten aus Ostdeutschland also in vielen Bereichen noch zu vertreten ist. Denn Parität hört ja längst nicht mit der Besetzung der Ministerinnen und Minister auf. Es geht dann an die parlamentarischen StaatssekretärInnen, es geht an die beamteten StaatssekretärInnen, es geht an die Abteilungsleitungen, an die Referatsleitungen in den jeweiligen Ministerien. Und es geht natürlich auch hinterher ja auch an die Verortung neuer Institute, zum Beispiel in Ostdeutschland, wie es ja auch der Koalitionsvertrag vorsieht.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Schwachstelle dieser Ministerriege? Welche Auswahlkriterien hätte die Ampel noch stärker berücksichtigen müssen?
Tatsächlich fehlt mir ein wenig das Thema der Buntheit und auch der Menschen mit Behinderungen. Aber ich denke, auch da ist inhaltlich vieles im Koalitionsvertrag selber vorgesehen, sodass ich da durchaus frohgemut noch in die nächste Legislatur gucke.
Sie sind frohgemut. Warum verzichtet Olaf Scholz und die Ampel denn insgesamt auf diese Diversität, auf diese Buntheit, wie Sie sagen? War die Geschlechterparität vielleicht wichtiger als die Diversität in Sachen Ost-West oder in Sachen Migrationshintergrund?
Es ist auf jeden Fall so, dass das Thema gleiche Machtverteilung, also von Frauen und Männern, ja etwas ist, was jede andere Diversitätsgruppe auch durchzieht. Egal, ob es sich um die Menschen mit Behinderung handelt, egal, ob es sich um das Thema ethnische Herkunft auch handelt. Infolgedessen ist das also schon sehr richtig und wichtig, hier einen Schwerpunkt drauf zu setzen.
Wer definiert denn diesen Kriterienkatalog der Diversität? CSU-Generalsekretär Markus Blume heute etwa hat moniert, dass kein einziger Bayer im Kabinett sitzt, obwohl 17% der Bevölkerung aus Bayern kommt.
Das ist sicherlich etwas, was also noch dem Denken der vergangenen Legislaturperiode angehaftet. Also er ist jetzt in der Opposition. Es ist sein Recht als Bayer zu klagen. Aber darauf muss die neue Ampelkoalition ja keine Rücksicht nehmen.
Nochmal die Frage, welche Kriterien der Diversität sind denn wichtig und welche nicht? Wer definiert das?
Diese sind ja bei uns im Grundgesetz also definiert. Insbesondere was das Thema Diskriminierungsschutz angeht. Damit sind ja auch Diversitätskriterien auch angelegt. Und die werden ja jetzt, zumindest ist es so, laut Koalitionsvertrag verabschiedet, auch noch erweitert um das Thema sexuelle Geschlechtsidentität.
Also Mann, Frau, das ist wichtig, aber Sachsen oder Saarland das nicht?
Jedes Bundesland hat es gerne, wenn Vertreter und Vertreterinnen in den nächsthöheren Gremien vertreten sind. Aber das ist tatsächlich also nicht so ein starkes Kriterium wie das Thema Geschlechtergerechtigkeit.
Warum, Frau Rawert, ist denn Kompetenz für ein Ministeramt nicht allein ausschlaggebend, sondern, wie Sie sagen, wie Sie fordern, in vielen Fällen eben auch das Geschlecht oder die regionale Herkunft oder der Migrationshintergrund?
Kompetenz. Ich danke Ihnen, dass Sie das auch dezidiert erwähnen, denn also alle Minister und Ministerinnen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit, sind mit Sicherheit kompetent für ihre jeweiligen Ressorts. Sie sind kompetent im Feld der Politik. Und das sind dann umfassende Aufgabestellungen, die über einzelne Regionalinteressen hinausgehen.
Aber Cem Özdemir wird Landwirtschaftsminister und nicht der Biologe Anton Hofreiter. Da hat der Migrationshintergrund sicherlich eine Rolle gespielt. Das wird recht offen auch bei den Grünen und in der Ampel insgesamt kommuniziert.
Das ist auch richtig so. Ich selber bin von der Ausbildung her Sozialpädagogin und Diplompädagogin, war langjährige Gesundheitsabgeordnete und zum Schluss im Ausschuss für Rechte und Verbraucherschutz. Und glauben Sie mir, ich war auch im Letzteren sicherlich nicht die schlechteste Abgeordnete, weil wir uns alle jeweils unter politischen Bedingungen in unsere Fachthemen neu einarbeiten müssen.
Aber Ihre Partei, die SPD, feiert sich ja gerade heute für die Personalie Karl Lauterbach. Ein Mediziner mit Professorentitel als Gesundheitsminister, das wäre klug, das wäre kompetent.
Ja, nicht. Er ist, Karl Lauterbach wird ja nicht nur in Anführungszeichen als Arzt und Virologe gefeiert, sondern halt auch als klarer Mahner in der Corona-Pandemie.
Die SPD-Politikerin Mechthild Rabert. Und wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. In 2 Tagen, also Mitte der Woche, beginnt die neue Bundesregierung mit ihrer Arbeit. Trotz der vielen Reformprojekte, die sich die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, wird in diesem Winter die Pandemie mit all ihren Facetten die Agenda der Bundesregierung dominieren. Im Mittelpunkt dabei vor allem ein Mann aus Berlin. Volker Fintermer.
Die Pandemie wird länger dauern, als viele denken. Wir werden das aber schaffen. Impfen wird die zentrale Rolle spielen, aber nicht nur. Wir werden den Kampf mit der Pandemie gewinnen. Und für weitere Pandemien werden wir besser gerüstet sein, als wir für diese gewesen sind.
Aber noch bleiben die aktuellen Aufgaben, die die kommende Bundesregierung lösen will. So wollen die Ampelpartner die geplante Impfpflicht für das Personal in medizinischen Einrichtungen noch in dieser Woche durch den Bundestag bringen. Auch die vorgesehene Impfberechtigung für Apotheker und Zahnärzte muss noch vom Bundestag verabschiedet werden. Und nicht zuletzt geht es um weitere Ergänzungen und Nachbesserungen beim Infektionsschutzgesetz, um den Bundesländern einen größeren Spielraum für härtere Beschränkungen in regionalen Corona-Brennpunkten an die Hand zu geben. So sollen bei sehr kritischer Lage jeweils nach einem Parlamentsbeschluss auch härtere Beschränkungen für Freizeit- oder Sporteinrichtungen angeordnet werden können. Fitnesscenter und Schwimmhallen bleiben jedoch ausgeschlossen. Auch die Schließung von Gastronomieeinrichtungen und Verbote von Kongressen sollen möglich sein. Allgemeine Ausgangsbeschränkungen sowie pauschale Geschäfts- und Schulschließungen bleiben jedoch weiterhin ausgeschlossen. Die Kritik der Union ließ deshalb nicht lange auf sich warten.
Wir sehen, dass hier an allen Ecken und Enden nachgebessert wird. Es wäre das Beste gewesen, wenn man die epidemische Lage von nationaler Tragweite einfach verlängert hätte. Schneller, effektivere Möglichkeiten. Es wäre besser gewesen, wenn man miteinander redet von Anfang an. Das macht sicherlich in dem Bereich Sinn.
Erklärte Unionsfraktionsvize Stefan Stracke heute Vormittag. Die Union bleibt skeptisch, ob die nötigen Kontaktreduzierungen mit den vorgesehenen Maßnahmen erreicht werden können, was mit einem Fortbestand der epidemischen Lage schnell erreicht werden könnte. Stattdessen stehe man jetzt vor einem erneuten Gesetzgebungsverfahren, das zu weiteren Verzögerungen führen werde, betonte Fraktionsvize Thorsten Frey. Und die stark betroffenen Bundesländer bräuchten einen noch größeren Spielraum, etwa mit einem möglichen Verbot von touristischen Übernachtungen.
Und ich finde, das muss man ernst nehmen, wenn diejenigen, die unmittelbar mit der Pandemiebekämpfung beschäftigt sind, sagen, dass sie eben Instrumente nicht haben, die sie aber tatsächlich benötigen.
Allerdings sieht der Entwurf auch vor, dass bereits beschlossene Maßnahmen auf der Basis der alten epidemischen Lage nicht nur bis zum 15. Dezember, sondern künftig bis zum 15. Februar verlängert werden können, sofern das erforderlich ist. Auch Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil, SPD, will bei der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz über weitere Kontaktbeschränkungen für die Zeit nach Weihnachten sprechen, die auch Geimpfte umfassen, und spricht in der Welt von einer begrenzten Auszeit, um das Infektionsgeschehen abzumildern, sofern die weitere Entwicklung auf den Intensivstationen das notwendig erscheinen lasse.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Volker Findhammer. Bundesweit die höchsten Fallzahlen und die niedrigste Impfquote. Sachsen hält in diesen Tagen konstant traurige Corona-Rekorde. Der Freistaat gibt dem Rest der Republik derzeit viele Rätsel auf. Der Fackelaufmarsch, die Trommeln und die Parolen vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping erinnern viele an Kundgebungen der Nazis während des Dritten Reiches. Ein Thema heute auch der Bundespolitik. Aus Berlin dazu Markus Sambale.
Das Entsetzen ist groß nach dem Fackelaufmarsch vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Regierungssprecher Steffen Seibert nennt die Aktion zutiefst empörend.
Das ist nicht nur ein Angriff auf die Privatsphäre von Frau Köpping, der Ministerin, es ist auch ein Angriff auf die Demokratie.
Im Namen von Bundeskanzlerin Merkel, die noch geschäftsführend im Amt ist, erklärt Seibert:
Das ist Einschüchterung. Die Demonstranten wollen nichts anderes als Angst machen. Und dafür kann es in der demokratischen Auseinandersetzung um den richtigen Weg in dieser Pandemie keinen Platz geben.
Horst Seehofer, der scheidende Bundesinnenminister, hatte die Aktion schon am Wochenende verurteilt. Sein Sprecher Steve Alter warnt heute, dass sich die Szene weiter radikalisieren könnte.
Wir können nicht ausschließen, dass es aus diesem Bereich heraus zunehmend Dynamiken gibt und auch Gewalt.
Auch Olaf Scholz, der künftige Bundeskanzler, ist empört über den Fackelaufmarsch von Gegnern der Corona-Politik. Scholz fordert Entschlossenheit.
Das dürfen wir uns als Land nicht gefallen lassen. Ich finde, das ist die ganz klare Botschaft, die von uns allen ausgehen muss als Demokratinnen und Demokraten.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht allerdings auch bei den Behörden in Sachsen Versäumnisse und fordert das CDU-geführte sächsische Innenministerium auf, konsequenter zu handeln.
Ich glaube, dass in Sachsen auch von den zuständigen Stellen zu lange weggeguckt wurde, dass Dinge ermöglicht wurden oder dass Dinge laufen gelassen wurden. Und es muss doch erstmal klar sein, wer sind diese Personen? Das muss strafrechtlich verfolgt werden. Es muss unterbunden werden, dass es überhaupt solche Aufläufe gibt.
Für die CDU verurteilt Generalsekretär Paul Ziemiak die Aktion der Protestierenden vor dem Wohnhaus der SPD-Ministerin Köpping in Sachsen.
Ein Aufmarsch mit brennenden Fackeln, so etwas darf es nicht geben und erinnert an dunkelste Kapitel und deswegen volle Solidarität von unserer Seite mit ihr.
Der CDU-Generalsekretär verspricht seinem Parteikollegen, dem sächsischen Regierungschef Kretschmer, Rückhalt aus Berlin.
Unsere volle Unterstützung auch für den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der übrigens auch in diesen Tagen gefordert hat, noch einmal nachzuschärfen bei der Frage auch der Diskussion in Messenger-Diensten. Dort finden Verschwörungstheoretiker regelmäßig ihre Plattform und Abnehmer ihrer Verschwörungstheorien.
Parteiübergreifend wird gefordert, entschlossener gegen Hass und Hetze vorzugehen, vor allem auch in Messenger-Diensten wie Telegram. Sachsens Innenminister Roland Wöller hat deshalb eine Gesetzesänderung gefordert.
Markus Sambale. Zu Beginn der Pandemie war Ischgl in Tirol ein Corona-Hotspot. Der Skiort wurde im März 2020 zum Inbegriff des sorglosen Umgangs mit dem gefährlichen Virus. Ischgl, das Bundesland Tirol und die gesamte Republik Österreich standen im Kreuzfeuer der Kritik. Jetzt ist Österreich erneut unter Beobachtung, diesmal als erstes europäisches Land, das eine Corona-Impfpflicht einführen will. Der Gesetzentwurf liegt bereits auf dem Tisch, dazu aus Wien Wolfgang Fichtel.
Es wird ein Gesetz für die letzten 1,4 Millionen. 1,4 Millionen Menschen älter als 14, die in Österreich gemeldet und bis jetzt noch nicht gegen Corona geimpft sind. Für sie macht Österreich in Europa den Vorreiter mit dem EU-weit ersten allgemeinen Corona-Impfpflichtgesetz. Für die Impfverweigerer nicht unbedingt, nur gegen sie. Der Tonfall der Regierenden ist versöhnlicher, seit sie sich durchgerungen haben, die Impfpflicht kommt. Als letzte Konsequenz. Auf dem Weg dahin gilt jetzt wieder zugehen, zumindest auf die noch Gutwilligen unter den 1,4 Millionen, von denen am Wochenende wieder 40.000 in der Hauptstadt demonstriert haben. Denn eine Spaltung schadet uns allen, sagt der neue österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer schon bei der Amtsübernahme und klingt zum Start etwas anders als seine Vorgänger die letzten Wochen. Der erste Entwurf des Gesetzes liegt jetzt vor. 6 knappe Seiten, 11 Paragraphen, vertraulich natürlich. Erstmal zur weiteren Diskussion im Nationalrat, dem österreichischen Parlament. Es kann sich noch was ändern. Wohl nicht das eher sanfte Hineingleiten in die Covid-19-Impfpflicht. Ab 1. Februar soll sie gelten. Ungeimpfte bekommen ab Mitte Februar Erinnerungsbriefe. Strafen werden frühestens ab Mitte März fällig, langsam ansteigend. Paragraph 8, 600 Euro alle 3 Monate für Verweigerer, die sich, Paragraph 7, hochschaukeln können auf bis zu 3.600 Euro. Wer sich erst davon überzeugen lässt und dann doch noch impfen geht, auch gut. Dann wird das Verfahren sofort eingestellt. Diskutiert wurde zu Beginn auch, ob Ungeimpften auch der Verlust des Arbeitsplatzes drohen könnte. Nichts davon im ersten Entwurf, im Gegenteil. Arbeitsminister Martin Kocher, ÖVP, will ausdrücklich nicht mit dem Arbeitsrecht drohen.
Das ist eine generelle Impfpflicht, das heißt, es gilt für alle, egal ob Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder nicht. Deshalb wird es auch aller Voraussicht nach keine ganz spezifischen arbeitsrechtlichen Konsequenzen geben. Es gibt verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen, aber es gibt keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
Die Impfpflicht gilt für alle, die in Österreich gemeldet sind. Impfregister und Meldedaten dürfen, Paragraph 5, abgeglichen werden, aber verschlüsselt. Nicht impfen lassen müssen sich Genesene. Bis 6 Monate danach. Schwangere, bis das Baby da ist. Menschen, für die ärztlich attestiert, die Impfung ein Gesundheitsrisiko wäre. Manche hätten es gern schärfer gehabt. Der Ärztekammerpräsident zum Beispiel empfiehlt Impfpflicht schon ab 5 Jahren. Aber auch so weit geht der Entwurf nicht. Kinderimpfen soll freiwillig bleiben, sagt Sigi Maurer, Fraktionschefin der mitregierenden Grünen, nachdem der Entwurf durchgesickert war.
Welches Ziel verfolgen wir mit der Impfpflicht? Es geht darum, dass möglichst alle Menschen sich impfen lassen. Und das ist sinnvoll für die Kinder, genauso wie für die Jugendlichen, als auch für die Erwachsenen. Die Impfpflicht wird aber sicher nicht für Volksschulkinder gelten. Ab 14 ist man strafmündig. Ab 14 kann man auch selbst entscheiden, ob man sich impfen lässt. Das ist eine Altersgrenze, die aus diesen Gründen aus meiner Sicht Sinn macht.
Auch die Grünen-Fraktionschefin versucht, keine weiteren Verhärtungen zu provozieren. Fast genauso wichtig wie die Zahl der Geimpften ist für die, zumindest im konservativen ÖVP-Team runderneuerte Regierung in Wien, die Zahl der demonstrierenden Impfgegner. Erklärtes Ziel, diese Zahl auf einen möglichst marginalen Rest zu drücken. Mit der klaren Ansage Impfpflicht und mit Augenmaß bei der Durchsetzung des Gesetzes.
Wolfgang Fichtel. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Am Abend erneut eine Sitzung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, die letzte mit Jens Spahn. Aus Berlin dazu Johannes Reichert.
Es war heute eine denkwürdige Sitzung der Gesundheitsministerinnen und Minister,
sagt der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek. Stabwechsel in der Videoschalte. Der Alte sagt ade. Jens Spahn verabschiedete sich von seinen Länderkolleginnen und Kollegen, so Holecek, derzeit Vorsitzender des Gremiums.
Und wir waren uns parteiübergreifend einig, dass wir Jens Spahn wirklich danken für diesen großen Einsatz, den er in dieser Pandemie erbracht hat. Wohl wissend, dass wir nicht immer einer Meinung waren, dass auch nicht immer alles rund gelaufen ist, aber wohl wissend, dass er sein Bestes gegeben hat.
Der Neue sagte Hallo. Karl Lauterbach wurde als designierter Bundesgesundheitsminister in der Runde begrüßt.
Auch ihm haben wir natürlich die Glückwünsche ausgesprochen und nochmal deutlich gemacht, dass uns das wichtig ist, dass wir Bund und Länder Hand in Hand in dieser Pandemiebekämpfung vor großen Herausforderungen stehen. Und ich glaube, er hat heute viel auch zugehört, wie die Sitzung abläuft im Detail, was es auch aus den Ländern für Themen gibt.
Der neue Leiter des Corona-Krisenstabs, Generalmajor Breuer, war heute noch nicht dabei. Dafür STIKO-Chef Thomas Mertens. Er rückte seine Äußerung zur Kinderimpfung gerade, so Holecek. Mertens sei nicht generell gegen eine Kinderimpfung, er habe nur aussagen wollen, dass er sein Kind nicht impfen lassen würde mit einem Impfstoff, der noch nicht zugelassen oder empfohlen worden sei. Die Ministerrunde verurteilte unisono den Fackelaufmarsch vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin. Außerdem fordern sie von der künftigen Bundesregierung, fälschungssichere Impfausweise auf den Weg zu bringen. Und bei Menschen mit Boosterimpfung könnte die Testpflicht bei 2G+ künftig wegfallen.
Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat der New Yorker Bürgermeister de Blasio das strengste Impfgesetz in den ganzen USA angekündigt. Peter Mücke.
Bürgermeister de Blasio ist nur noch bis Ende des Jahres im Amt, aber diese, seine womöglich letzte Entscheidung, hat es in sich. Ab 27. Dezember soll in New York eine Impfpflicht auch in allen privaten Unternehmen gelten. Angesichts der neuen Omikron-Variante ein Präventivschlag gegen eine neue Corona-Welle, sagte de Blasio in einem Fernsehinterview. Es wäre die strengste gesetzliche Regelung dieser Art in den gesamten USA. Gegen größere Widerstände hatte de Blasio bereits eine solche Impfpflicht für städtische Mitarbeiter, Polizisten, Feuerwehrleute und Justizvollzugsbeamte eingeführt. Hier gilt, wer nicht bis zu einem bestimmten Stichtag nachweisen kann, dass er oder sie mindestens eine Corona-Impfdosis bekommen hat, wird ohne Bezüge vom Dienst freigestellt. Es gelten allerdings Ausnahmen aus gesundheitlichen und religiösen Gründen. So soll die Impfpflicht nach dem Willen de Blasios jetzt auch in den privaten Unternehmen der Stadt umgesetzt werden. Einige Firmen hatten bereits intern solche Impfvorgaben eingeführt. Verschärft werden sollen auch die Richtlinien für Restaurants und Veranstaltungen. Hier soll ab 14. Dezember die bereits jetzt geltende Impfpflicht auch für Kinder ab 5 Jahren gelten. Bisher muss der Nachweis erst ab 12 erbracht werden. In den USA können Kinder im Gegensatz zu Deutschland bereits ab 5 gegen Corona geimpft werden. De Blasio gab sich auf Nachfrage zuversichtlich, dass die neuen Vorgaben auch nach einer sehr wahrscheinlichen juristischen Anfechtung Bestand haben. Allerdings hatte sich sein Nachfolger im Amt, Adams, wiederholt kritisch geäußert. Adams ist ab 1. Januar neuer Bürgermeister von New York.
Nach seiner Reise zu Flüchtlingen auf Zypern und in Griechenland hat Papst Franziskus die Europäische Union in die Pflicht genommen. Jörg Seiselberg.
Gegen ein Europa der Mauern und des Stacheldrahts, für ein Europa der Humanität und Aufnahmebereitschaft. Papst Franziskus hat sich auf dem Rückflug von seinem Besuch in Griechenland dafür ausgesprochen, Migranten und Flüchtlinge nicht abzuwehren, sondern sie aufzunehmen, zu fördern und zu integrieren. Befragt zur Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen, sagte Franziskus, wer Mauern baue, habe das Verständnis für seine eigene Geschichte verloren und die Zeit vergessen, als er, Zitat, selbst Sklave eines anderen Landes war. Das Thema Migration stand im Mittelpunkt der 5-tägigen Reise des Papstes nach Zypern und Griechenland. Beide Staaten sind Anlaufpunkt für zahlreiche Migranten im östlichen Mittelmeer. Franziskus rief dazu auf, Flüchtlinge in der Europäischen Union besser zu verteilen. Jeder Staat habe die Kapazität, Menschen aufzunehmen, so der Papst. Die Europäische Union, forderte Franziskus, müsse bei diesem Thema endlich gemeinsame Lösungen finden.
Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking verkündet. Thorsten Teichmann.
Bidens Sprecherin Jen Psaki erklärte, es würde der Eindruck entstehen, alles sei ganz normal, sollten Diplomaten und offizielle Vertreter der Vereinigten Staaten die Winterspiele in China besuchen. Das könne die Regierung nicht zulassen, angesichts der Menschenrechtsverletzungen der Kommunistischen Partei in der Provinz Xinjiang. Psaki meint damit die systematische Unterdrückung der Bevölkerungsgruppe der Uiguren. Die Sportler von Team USA sollen trotzdem nach China reisen können. Man stehe zu 100% hinter ihnen und werde sie von daheim anfeuern, erklärte Psaki in der täglichen Pressekonferenz. Ein diplomatischer Boykott ist seit Wochen im Gespräch, seit die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai Anfang November plötzlich von der Bildfläche verschwand und ihr Name nicht mehr auffindbar war. Kurz zuvor hatte die 35-jährige Profispielerin einem hochrangigen Ex-Politiker in China vorgeworfen, sie sexuell genötigt zu haben. Die USA verlangen Aufklärung über Peng Shuais Verbleib. Die Vereinigten Staaten sehen in China den größten Kontrahenten in der Welt. US-Präsident Biden sucht auf einigen Feldern trotzdem die Zusammenarbeit, zum Beispiel beim Klimaschutz. Die USA, deren Bruttoinlandsprodukt zu 2/3 vom Konsum abhängt, sind auf Importe aus China angewiesen.
Die Europäische Union kritisiert die Verurteilung der Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi in Myanmar zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
In Brüssel stößt die Verurteilung von Aung San Suu Kyi auf scharfe Kritik. Der Prozess gegen die Friedensnobelpreisträgerin sowie weitere gewählte Vertreter der ehemaligen Regierung von Myanmar sei politisch motiviert, ein Rückschlag für die Demokratie und eine eklatante Verletzung der Menschenrechte, heißt es in einer Erklärung von EU-Chefdiplomat Borrell im Namen aller 27 Mitgliedstaaten. Mit ihrem Vorgehen missachte die Armeeführung den Willen des Volkes, das den Militärputsch Anfang des Jahres mit großer Mehrheit ablehne. Das Land treibe auf eine große humanitäre Krise zu. Laut den Vereinten Nationen brauchen inzwischen mehr als 3 Millionen Menschen dringend Hilfe. Die Machthaber in Myanmar ruft die EU dazu auf, alle politischen Gefangenen sowie die willkürlich festgenommenen Menschen sofort und bedingungslos freizulassen. Das Land müsse schnell wieder auf den Weg der Demokratie zurückkehren. Nach dem Putsch der Armeeführung im Februar hat die Europäische Union bereits eine Reihe von Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt. Es gelten Einreiseverbote, Kontensperrungen sowie ein Lieferstopp für Rüstungsgüter aller Art. Auch die EU-Finanzhilfen für die Regierung wurden eingefroren.
Und nun der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Semir Ibrahim.
Den ersten Handelstag der Woche nutzen Anleger, um wieder einzusteigen. In der Vorwoche war der DAX zum Ende des Handels noch in die Knie gegangen. Heute nun ein Plus von 211 Punkten oder 1,4%. Neuer Stand also 15.381 Punkte. Dabei gibt es noch die ein oder andere Sorge, doch die Omikron-Variante des Coronavirus hat ihren ersten Schrecken verloren, dank vergleichsweise milder Verläufe im arg betroffenen Südafrika. Für Aufsehen sorgt VW. Laut Insidern ist die Frage um Vorstandschef dies so gut wie geklärt. Er bleibt, muss aber Macht abgeben, heißt es. Lange hat die Personalie den Konzern beschäftigt, nun scheint es eine Lösung zu geben und die heißt Ralf Brandstätter. Seines Zeichens Markenchef von Volkswagen soll er in den Konzernvorstand aufsteigen, Herbert Diess sich um die Strategie des Konzerns kümmern. Hier wird im Handelsverlauf zwar noch nichts bestätigt, Anleger reagieren aber mit Erleichterung. Die Aktie legt rund 3% zu. Etwa 4% gewinnen die Aktien der Deutschen Bank. Der Konzern ist weiter mitten im Umbau, doch die Pläne seien bisher aufgegangen. Das Haus setze seine selbstgesteckten Ziele konsequent um und spare deutlich ein, heißt es in einer Analyse. Die Erträge seien stabil. Verlierer sind die Aktien von Delivery Hero. Der Essenslieferdienst wollte eigentlich nach Saudi-Arabien expandieren und einen Konkurrenten aufkaufen. Daraus wird nun nichts. Die Kartellwächter des Landes haben es untersagt. Dazu kommt, dass die Branche nun wohl höhere Löhne zahlen muss. Gut für die Fahrer, schlecht für die Bilanz. Der Lieferdienst hat damit ein bisschen viele schlechte Nachrichten.
Aus Frankfurt, Semir Ibrahim. 5 Kanzler seit 2017. Österreich ist seit Jahren keine Heimat politischer Kontinuität. Im Gegenteil, in rascher Folge leistet sich unser Nachbarland handfeste Politskandale allerfeinster Qualität. Nun soll Karl Nehammer die Republik Österreich wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. Doch die Aufgaben für den neuen Bundeskanzler und seine Koalitionsregierung sind gewaltig. Aus Wien dazu Clemens Fehrenkotte.
Mit nur wenigen Worten umriss der frisch vereidigte Bundeskanzler, was für ihn in Zeiten der Pandemie jetzt Vorrang habe. Das Virus belaste die Menschen und für viele Menschen sei die Grenze der Zumutbarkeit über viele Monate hindurch schon überschritten, sagte Karl Nehammer am Nachmittag.
Es ist aus meiner Sicht dringend geboten, auf die Menschen zuzugehen, ihnen zuzuhören, ihre Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und gleichzeitig auch Lösungen zu finden. Die Spaltung schadet uns allen. Als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
Am vergangenen Samstag hatten in Wien erneut über 40.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Nehammer betonte, mit dem Koalitionspartner, den Grünen, weiterhin vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Bereits am Mittwoch würden Bundes- und Landesregierungen über eine Lockerung oder Aufhebung des harten Lockdowns beraten, der seit 14 Tagen in Österreich in Kraft ist. Der ÖVP-Politiker wandte sich bei der offiziellen Übergabe der Amtsgeschäfte von Ex-Kanzler Alexander Schallenberg direkt an seinen Vorgänger. Der Anfang Oktober nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz vom Amt des Bundeskanzlers an dessen Stelle getreten war.
Du hast in einer Zeit das Amt des Bundeskanzlers übernommen, wo es schwierig war, wo tatsächlich du auch selbst als Mensch intensiv gefordert warst, gerade weil wir wissen, dass das Coronavirus, die Pandemie einfach uns alle schon mehr als belastet. Und du hast genau in dieser Phase das Bundeskanzleramt von Sebastian Kurz übernommen.
Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der nach knapp 2 Monaten ins Amt des Außenministeriums zurückkehrt, wiederholte, er habe niemals Bundeskanzler werden wollen und das Amt in turbulenten Zeiten übernommen. Am Mittag hat der Bundespräsident Alexander Van der Bellen den neuen Bundeskanzler sowie einige weitere Kabinettsmitglieder der ÖVP in der Hofburg vereidigt. Van der Bellen sagte, die entschlossene Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen seien die größten Aufgaben der Regierung. Eindringlich rief Österreichs Staatsoberhaupt dazu auf, das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen, durch nachvollziehbare, auf Fakten basierende Entscheidungen. Auch müsse die Regierung in, Zitat, nachvollziehbarer gemeinsamer Kommunikation informieren, sagte der Bundespräsident unter Anspielung auf die in den vergangenen Wochen oftmals widersprüchlichen Corona-Aussagen der Koalitionsregierung.
So kann das Vertrauen in die Politik, das in den letzten Wochen, glaube ich, bei vielen Menschen erschüttert worden ist, wiederhergestellt werden.
Für den Bundespräsidenten, der seit Anfang 2017 im Amt ist und im Verlauf der oftmaligen Regierungswechsel von vielen Menschen in Österreich inzwischen als der einzig ruhende und beruhigende Pol angesehen wird, war die heutige Vereidigung Nehammers die 5. Vereidigung eines Regierungschefs während seiner Amtszeit.
Clemens Fehrenkotte. Die Pandemie hinterlässt ihre Spuren auch in der Wirtschaft. In fast allen Bereichen gehen die Umsätze zurück. Nur an einer Branche geht die Pandemie scheinbar spurlos vorbei. Der globale Waffenhandel scheint immun gegen das Virus. Die Geschäfte laufen weiter glänzend. Heute die aktuellen Zahlen vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Sophie Donges hat die Einzelheiten.
Für die Studie haben die Stockholmer Friedensforscher Daten der größten Waffenproduzenten und Anbieter militärischer Dienstleistungen analysiert. Und wieder, wie auch schon in den vergangenen Jahren, sind die Verkaufszahlen im Jahr 2020 gestiegen, konkret um 1,3%. Ein Zuwachs trotz der weltweiten Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang der Wirtschaftsleistung in vielen Ländern. SIPRI-Forscherin Alexandra Marksteiner.
Zuallererst hat das natürlich mit den steigenden Militärausgaben zu tun. Viele Länder geben zurzeit mehr für die Streitkräfte aus als noch wie vor 5 Jahren. Und davon wird natürlich auch ein erheblicher Betrag für die Beschaffung von neuen Rüstungssystemen ausgegeben. Des Weiteren haben auch viele Länder während der Pandemie aktiv die Rüstungsindustrie unterstützt, zum Beispiel durch vorgezogene Zahlungen oder vorgezogene Bestellungen.
Insgesamt verkauften die Firmen Produkte und Dienstleistungen in einem Umfang von rund 470 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs von 17% innerhalb von 5 Jahren. Im Ranking der größten Firmen dominieren US-amerikanische Unternehmen. Über die Hälfte der Gesamtsumme wird hier umgesetzt.
Wir haben gesehen, dass die amerikanische Regierung während der Pandemie auch viel daran gesetzt hat, die Rüstungsindustrie zu unterstützen. Zum Beispiel gab es Ausnahmegenehmigungen für die Angestellten der Rüstungsindustrie, damit diese auch während den Lockdowns weiterarbeiten konnten.
Chinesische Unternehmen machen den zweitgrößten Anteil aus mit etwa 13% der weltweiten Waffenverkäufe. Die Dunkelziffer sei sicherlich höher, so Marksteiner vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut. Aufgrund von mangelnder Transparenz sei es jedoch schwierig, hier präzise Angaben zu machen. Zu den teuersten Rüstungsgütern gehören Kampfflugzeuge und Marineschiffe. Inzwischen drängen aber auch Tech-Firmen wie Google oder Microsoft in den Markt. Die Stockholmer Friedensforscher rechnen damit, dass sie bald auch unter den Top 100 der größten Waffenhersteller und Dienstleister im Militärsektor vertreten sein könnten. Der Grund: neue Techniken wie künstliche Intelligenz spielen eine immer größere Rolle.
Und das hat zur Folge, dass die Tech-Giganten, sprich Google, IBM, Oracle, Microsoft, jetzt auch vermehrt Rüstungsverträge bekommen vom US-amerikanischen Staat. Diese sind noch nicht in unseren Top 100 vertreten, aber das könnte in den nächsten paar Jahren kommen.
Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI ist eine unabhängige Einrichtung, die 1966 gegründet wurde und Daten sowie Analysen zur Waffenindustrie, Rüstungskäufen, Konflikten und Waffenexporten veröffentlicht. Das Institut arbeitet eng mit den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zusammen.
Aus Stockholm, Sophie Donges. Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Gesa Wicke, Sprecherin Martina Sturmwende.
Die Kommentare kennen fast nur ein Thema, das Kabinett des künftigen Kanzlers Scholz. Viel Beachtung findet vor allem Karl Lauterbachs Ernennung zum neuen Bundesgesundheitsminister. Feuerprobe für die Nervensäge, titelt der Reutlinger Generalanzeiger. Nun ist klar, Lauterbach wird neuer Gesundheitsminister. Olaf Scholz hat den promovierten Mediziner nominiert, der Dauergast der Polit-Talkshows ist und dort mit seinem Fachwissen und zuweilen auch seiner Besserwisserei glänzte. Für viele Menschen wurde der Harvard-Absolvent deshalb zum roten Tuch. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass die Wahl auf Lauterbach fiel. Auch wenn in dieser Personalie eine Gefahr steckt. Wer Gesundheitsminister ist, muss mehr beherrschen, als mit Wissen zu glänzen. Das Online-Magazin Cicero bemerkt, gerade für Skeptiker, die den restriktiven Kurs der Bundesregierung mit Argwohn verfolgten, wurde Lauterbach zur Hassfigur. Andere überzeugte er mit seiner Expertise und das parteiübergreifend. Lockdown, Masken, Sicherheitsabstand. Lauterbach war dem amtierenden Gesundheitsminister immer um zwei Nasenlängen voraus und mit seinen Prognosen lag er fast immer richtig. Von daher war es jetzt nur konsequent, dass die SPD den Gesundheitsminister der Herzen jetzt auch offiziell intronisierte. Olaf Scholz geht mit dieser Personalie ein Wagnis ein, gibt der Weser-Kurier aus Bremen zu bedenken. Er hat sich mit Karl Lauterbach zwar Fachverstand ins Kabinett geholt, aber auch einen unbequemen Mann, der gerne mahnt und polarisiert. Sollte es Lauterbach aber gelingen, die Corona-Politik wieder auf klaren Kurs zu bringen, wäre das auch ein Triumph für Scholz. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert: Unmittelbar nach seiner Berufung hat Lauterbach ohne Not klargestellt, dass er nicht anstrebt, irgendwelche Leistungen zu kürzen. Dies so apodiktisch auszuschließen, war angesichts des Wildwuchses und der dringenden Notwendigkeit, die Kosten zu drücken, leider schon der erste Fehler des designierten Gesundheitsministers. Die Nürnberger Zeitung stellt klar, Lauterbach wird jetzt aus seiner Cassandra-Rolle hinaus und in die des Krisenmanagers hineinschlüpfen müssen – eine Metamorphose, die vielen zu wünschen wäre, die immer nur über Defizite lamentieren, sich aber einen schlanken Fuß machen, wenn praktische Mitarbeit gefragt ist. Immerhin hat er die passende Vorbildung. Nun muss der neue Gesundheitsminister aber liefern. Viel Zeit hat er dafür nicht. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden glaubt, Lauterbach wird sich in dem Haifischbecken Gesundheitswesen vielen Lobbyvertretern aussetzen müssen, die nur das eigene Wohl im Blick haben. Er kann auf sein Fachwissen bauen, aber was heißt das schon, wenn die Beharrungskräfte und Abwehrkämpfe der Lobbyisten unerbittlich sind? Unter diesen Vorzeichen kann man Lauterbach für sein Amt nur viel Glück wünschen.
Vielen Dank, Martina Sturm-Wende, für diese Presseschau. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit und meiner Kollegin Marietta Schwarz. Das Team dieser Sendung dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein.